Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Religionslehrer und was er gemacht hat. Dr. Christiansson, der hat an einem kleinen College im Westen der USA gelehrt und dort Religionsunterricht gelehrt, und er hat versucht, seinen Schülern das Evangelium weiterzugeben. Und wie so oft, ich denke, wie viele von uns es aus dem Religionsunterricht kennen, für viele Schüler war es mühsam, war es eine mühsame Pflicht, der Religionsunterricht. Viele haben ihn nicht ernst genommen, aber in diesem Jahr hatte er einen besonderen Studenten. Sein Name war Steve, er war Christ, er war begeistert von Gott und er wollte mal Pastor werden. Und er war auch sehr populär. Er hat im Football-Team gespielt, seiner Schule, und war der beste Schüler in der Klasse. Eines Tages nach dem Unterricht hat der Professor Christiansen den Steve gefragt, wie viele Liegestütze er machen kann. Und er hat gesagt, naja, so 200. Ich mache etwa 200 Liegestütze jeden Abend. Und Professor Christiansen hat ihn gefragt, denkst du, dass du 300 machen kannst? Und Steve hat gesagt, ich habe es noch nie probiert. Glaubst du, du kannst es? Ja, ich kann es probieren. Und er hat ihm erzählt, ich habe ein Projekt für die nächste Schulstunde. Das war die letzte Stunde in dem Schuljahr und er wollte was Besonderes machen. Und er hat dem Steve seinen Plan erklärt. In dieser letzten Unterrichtsstunde, an einem Freitag, die letzte Stunde, ist er mit einer großen Schachtel von Donuts in den Unterricht gekommen. Und die Klasse hat sich gefreut, haben gesagt, hey, das ist toll. Feiernde Party, eine Abschlussparty, letzte Unterrichtsstunde. Und dann ist der Professor zu dem ersten Mädchen in der ersten Reihe gegangen und hat gefragt, willst du einen Donut haben? Hat gesagt, ja. Und er hat Steve gefragt, hat gesagt, Steve, würdest du 10 Liegestütz machen, sodass die Susi einen Donut bekommen kann? Und Steve hat gesagt, ja klar. Und hat begonnen, Liegestütz zu machen, und Professor hat ihr einen Donut gegeben. Und so ist er durch die erste Reihe gegangen. Und dann, als er in die zweite Reihe kam, ist er zu Scott gekommen. Scott hat in einem Basketballteam der Schule gespielt und war selber so ein gestandener Junge. Und er hat ihn gefragt, Scott, willst du einen Donut haben? Und Scott hat gefragt, kann ich meinen eigenen Liegestütz machen? Der Professor hat gesagt, nein, das muss Steve für dich machen. Da hat Scott gesagt, nee, dann will ich keinen Donut. Steve, würdest du 10 Liegestütze machen, sodass Scott einen Donut bekommen kann, den er nicht will? Steve hat gesagt, ja, 10 Liegestütze runtergepumpt. Scott ist zornig geworden, hat gesagt, hey, ich will keinen. Der Professor hat gesagt, okay, dann lass ihn am Schreibtisch liegen. Und so ist er durchgegangen durch die Reihen, und als er die dritte Reihe begonnen hat, ist der Steve schon langsamer geworden und Schweißperlen sind von seinem Gesicht geronnen und die Schüler sind zornig geworden. Jenny, willst du einen Donut haben? Nein! Steve, kannst du 10 Liegestütz machen, sodass die Jenny einen Donut haben kann, den sie nicht will? 10 Liegestütz und bekam den Donut auf ihren Schreibtisch gelegt. Und mit der Zeit fühlten sich die Schüler unruhig und sie fühlten sich unwohl. Und immer mehr Schüler haben gesagt, nein, ich will keinen Donut. Und da sind diese ganzen ungegessenen Donuts auf den Tischen rumgelegen. Und Steve war zu dem Zeitpunkt schon ganz rot und schweißgebadet und eine Schweißlacke vor ihm dort auf dem Boden, und er hatte Mühe, seine Liegestütze zu machen. Dann hat der Professor, den Robert, das war der größte Antichrist in der Klasse, hat ihn gefragt, Robert, kannst du nach vorn kommen und den Steve beobachten, ob er die Liegestütze auch richtig macht? Ich kann immer zuschauen, wie er sich abmüht für all diese ungegessenen Donuts. Okay, und dann, wo er durch die letzte Reihe ging, hat Steve angefangen zu zittern und war so angestrengt und die Arme haben gezittert und er hat geschwitzt und hat sich abgemüht, und dann wollten noch ein paar mehr Schüler reinkommen bei der Klassentür und die Klasse hat gesagt, hey, nein, bleib draußen. Aber Steve hat gesagt, nee, lass sie reinkommen. Professor hat gesagt, Steve, dann musst du aber Liegestütz machen. Er hat gesagt, okay, ich mache Liegestütz, aber lass sie reinkommen. Und als er zum letzten Mädchen gekommen ist, der Professor hat gesagt, hey, willst du einen Donut? Und sie hat begonnen zu weinen. Hat gesagt, warum kann ich dem Steve nicht helfen? Und der Professor selbst mit Tränen in den Augen hat gesagt, nein, Steve muss es alleine machen. Er hat die Aufgabe bekommen, dass jeder eine Möglichkeit hat, einen Donut zu bekommen, ob er den will oder nicht. Und er hat gesagt, als ich diese Party geplant habe, habe ich durch mein Notenbuch durchgeschaut. Und es gab nur einen Schüler in dieser Klasse, der einen perfekten Notenschnitt hatte von einer 1. Einen einzigen, und das war der Steve. Alle anderen hatten entweder einen Fleck auf dem Test oder haben mal eine Stunde geschwänzt oder haben nicht ihr Bestes gegeben. Und Steve hat mir erzählt, dass beim Footballtraining, wenn du Mist baust, dann muss derjenige Liegestütz machen. Und ich habe Steve erzählt, dass niemand von euch auf meine Party kommen kann, wenn er nicht den Preis dafür bezahlt, in Liegestützen. Und wir haben eine Abmachung getroffen zu euren Gunsten. Steve, würdest du 10 Liegestütz machen für das letzte Mädel da? Und Steve hat langsam die letzten 10 Liegestütz vollendet und im Wissen, dass er es vollbracht hat, was von ihm verlangt wurde, ließ er sich auf den Boden fallen, völlig erschöpft. Und dann hat der Professor sich wieder an seine Schüler gewandt und hat gesagt, und so war es, als Jesus Christus, unser Retter, zu seinem Vater am Kreuz sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und mit dem Verständnis, dass er alles getan hatte, was von ihm verlangt war, gab er sein Leben auf. Und wie einige in diesem Raum lassen viele das Geschenk auf ihrem Tisch liegen, ungegessen. Und zwei Schüler haben Steve aufgeholfen, ihm geholfen, auf den Stuhl sich hinzusetzen. Und er war erschöpft, aber hat gelächelt. Der Professor hat zu ihm gesagt, recht so, du guter und du treuer Knecht. Und er hat hinzugefügt, nicht alle Predigten werden mit Worten gepredigt. Dann hat er nochmal zu der Klasse gesagt, mein Wunsch ist es, dass ihr all den Reichtum der Gnade und der Barmherzigkeit versteht, die euch gegeben ist durch das Opfer, was Jesus Christus für euch getan hat. Und das ist mein Gebet für uns heute Morgen. Wir sind in diesem Abschnitt im Römerbrief, wo der Paulus uns die Segnungen und diesen Reichtum beschreibt, der uns gehört durch das Werk, das Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Kapitel 5, wir haben erstens Frieden mit Gott durch Jesus, zweitens hat er gesagt, wir haben Zugang zu seinem Gnadenthron, dann haben wir Hoffnung, Hoffnung auf die Ewigkeit in Herrlichkeit mit ihm, und letzte Woche haben wir uns angesehen, wie wir sogar Hoffnung haben können in Trübsalen, in schwierigen Zeiten. Ich möchte nochmal den Schlüsselvers lesen aus Römer 1, Vers 16. Da hatte Paulus gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Und das ist wahr für unser ewiges Heil. Wir haben Hoffnung auf den Himmel durch das, was Jesus für uns getan hat. Aber das ist auch wahr für unser tägliches Leben. Und gerade in schwierigen Zeiten ist Gottes Kraft zum Heil. Gerade in schwierigen Zeiten, wir haben Hoffnung, wir haben Beistand, wir haben Hilfe in unserem Leben. In Johannes 14 hat Jesus gesagt, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, sondern ich komme zu euch. Und er hat gesagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, das heißt einen, der so ist wie ich, geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Im Epheserbrief im Kapitel 1 heißt es, dass wir in Christus, nachdem wir das Wort der Wahrheit des Evangeliums, des Heils gehört haben und gläubig geworden sind, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt, als wir uns Jesus anvertraut haben zu unserem Heil, hat Gott selbst in uns Wohnung genommen, durch den Heiligen Geist. Und das Wohnung nehmen drückt nichts anderes als eine ganz besonders enge Beziehung aus. Das Trennende ist weggenommen. Meine Schuld, was mich von Gott getrennt hat. Und jetzt ist er bei mir und mit mir und in mir und ich in ihm. Und eine Folge von Gott in unserem Leben ist, dass wir seine Liebe in unserem Leben erfahren können. Und das ist die fünfte Segnung, die Paulus uns hier aufzählt. Im Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Fünfte Segnung unserer Rechtfertigung durch Jesus ist, dass Gott in unserem Herzen wohnt, in der Person des Heiligen Geistes. Und er gießt seine Liebe aus in unser Herz. Und das heißt hier, sie ist ausgegossen in unser Herz. Die Zeit hier ist in der Vergangenheit. Eigentlich im Griechischen die Zeit, es ist ein vergangenes Ereignis mit noch immer andauernden Auswirkungen in der Gegenwart. Gott hat seine Liebe ausgegossen in unser Herz, aber sie fließt weiter und weiter und weiter. Und ich mag das, dass es hier heißt, dass Gott seine Liebe ausgegossen hat. War nicht mit der Pipette irgendwie ein bisschen Liebe genommen und tröpfchenweise, sondern nein, sie ist ausgegossen. Es sind Ströme lebendigen Wassers. Wie Jesus gesagt hat in Johannes Kapitel 7. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann heißt es, dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Und diese Quelle ist in uns, Ströme lebendigen Wassers aus unserem Herzen. Und diese Quelle in uns ist niemand anderer als Gott selbst. 1. Johannesbrief 4,8, da heißt es, Gott ist Liebe. Es ist sein Charakter, es ist seine Natur, Gott ist Liebe. Und es ist Gott selbst, der die Liebe ist, er wohnt in unserem Herzen. Und so erfahren wir seine Liebe. Im Römer 8 heißt es, dass der Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und Gott liebt uns als seine Kinder. Und er gibt uns seine Liebe für andere Menschen. Er will andere durch uns lieben. Und oft gerade dann, wenn wir keine natürliche Liebe für sie haben. Aber wir haben eine Quelle der Kraft und der Liebe in unserem Leben, die Nicht-Christen, Menschen, die ohne Gott leben, nicht kennen. Wir haben Gott selbst in unserem Leben. Heiligen Geist. In Galater 5 heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das ist die Frucht, die Gott in unserem Leben hervorbringen wird, wenn wir uns ihm hingeben und wenn wir uns ihm vertrauen. Wenn wir im Geiste wandeln, um biblischen Slang zu gebrauchen aus Römerbrief Kapitel 8. Das ist, wie wir Ströme lebendigen Wassers aus unserem Innern erfahren können. Ihm vertrauen, ihm hingegeben sind. Und wir im Geiste wandeln. Erfahren wir das. Erfahren wir Gottes Liebe in unserem Leben. Liebe für uns, aber auch seine Liebe, wo er durch uns lieben möchte. Wo er uns sein Herz gibt für andere Menschen. Wandeln wir im Geist. Wenn wir heute Abendmahl feiern nachher, vielleicht ist das eine Zeit, wo wir diese Dinge vor ihn bringen können. Wenn wir sagen, naja, ehrlich gesagt, erfahre ich es viel zu wenig. Aber Gott hat uns nicht nur unsere Sünden vergeben, sondern er hat uns neues Leben gegeben. Und es ist sein Leben, das er durch uns leben will. Und je mehr wir ihm hingegeben sind und ihm sein Leben durch uns leben lassen, desto mehr wird Jesu Charakter und seine Lebensqualität, die damit kommt, in unserem Leben sichtbar werden. Das Christentum ist nicht nur eine Theologie, ist nicht nur das Fürwahrhalten von bestimmten Wahrheiten, sondern es ist Gottes Leben in uns. Wir leben gemeinsam mit Gott. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Und er wohnt in uns. Und deswegen können wir ihn erfahren. Und wir dürfen an seinem Auferstehungsleben teilhaben. Das ist der Unterschied zwischen dem Christentum und all diesen anderen Religionen. Jesus lebt. Und wir können in Beziehung mit ihm leben. Und er will durch uns leben. Und es ist was Lebendiges, was Machtvolles, was Kraftvolles. Im Römer 6 spricht es davon, dass unser altes Leben mit ihm gekreuzigt worden ist und begraben worden ist und dass wir mit ihm auferstanden sind zu neuem Leben. Und das heißt dort, wir wandeln in Neuheit des Lebens. Seinem Leben. Und was für ein Segen das ist, dass der auferstandene Herr, der lebt, dass er in uns wohnt und dass er in uns und durch uns wirkt und dass er uns ein völlig neues Leben gibt und uns ein völlig neues Leben ermöglicht. Leben, das von ihm geprägt ist. Sein Leben durch uns. Und so haben wir Hoffnung. Nicht nur für die Ewigkeit, auf die Ewigkeit mit ihm, sondern es gibt Hoffnung für uns jetzt hier. Hier und jetzt, für uns schwache Menschen, weil er ist mit uns und er ist in uns und er ist für uns. Ist das abhängig von uns? Nein. Es ist eine objektive Tatsache, genauso wie die Tatsache, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist vor 2000 Jahren. Wenn wir ihn angenommen haben, wenn wir auf ihn vertrauen, dann ist es eine objektive Tatsache. Gott ist mit mir und in mir und bei mir. Wie viel Raum wir ihm geben, in uns zu wirken und diese Frucht hervorzubringen in unserem Leben, ihn zu erfahren, das ist eine andere Sache. Aber er ist mit uns. Er wird uns nicht vergewaltigen. Nein, wir müssen uns selbst verleugnen und ihm vertrauen und ihm Raum geben, ihn uns wirken lassen. Aber seine Gegenwart in den Gläubigen, das ist eine objektive Tatsache. Das ist auch völlig unabhängig von unseren Gefühlen. Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Das ist die Grundlage. Nicht wir, nicht unser Verhalten, nicht unsere Werke, sondern die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Warum? Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für uns Gottlose gestorben. Das ist die Grundlage für Gottes Gegenwart und für Gottes Liebe in unserem Leben. Und oft in schwierigen Zeiten, oft wenn wir Anfechtungen haben, stellen wir diese Frage: Gott, liebst du mich? Oder wo bist du, Gott? Und das ist eigentlich der Kontext, wo Paulus das sagt. In diesen Versen, die wir letzte Woche angesehen haben, hat er davon gesprochen, von Trübsalen. Und wie Gott in Trübsalen in unserem Leben wirken will, um uns reifen zu lassen und um Ausharren und Bewährung und Hoffnung zu produzieren. Aber in diesem Kontext, wo er von schwierigen Zeiten spricht, in diesem Kontext malt uns der Paulus hier erneut Gottes Liebe vor Augen. Und ich mag das an Paulus. Paulus lässt es nicht locker. Vielleicht fragen sich einige schon: Hey, Paulus, du redest jetzt schon 5 Kapitel lang. Immer um die eine Sache. Paulus lässt nicht locker. Paulus will, dass wir das wirklich begreifen. Und wo war das, wo Gott es ohne Zweifel bewiesen hat, dass er uns lieb hat? So dass alle Menschen es sehen können. Eine ganz klare, objektive Demonstration von seiner Liebe für uns. Wo war das? Das war am Kreuz. Dass Christus für uns gestorben ist. Und er malt uns hier einmal mehr Gottes Liebe am Kreuz vor Augen. Das war der ultimative Liebesbeweis. Und er erinnert uns daran, wann Christus für uns gestorben ist. Wann ist er gestorben? Als wir gesagt haben: Jesus, ich will dir nachfolgen, ich will für dich leben. Nein, es heißt hier, als wir kraftlos waren. Das heißt, als wir ohne Kraft waren, ohne Fähigkeit, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Als der Heilige Geist noch nicht in uns war. Als wir keine Kraft hatten, Nein zu sagen zu den sündigen Impulsen in unserem Leben. Als wir nicht gottesfürchtig und heilig, und in diesem Wort steckt das Wort Heil drin, als wir nicht heil leben konnten, keine Kraft hatten dazu, selbst wenn wir wollten. Klammerbemerkung, nebenbei gesagt, deswegen bringt es nicht viel, wenn wir Menschen Moralpredigten halten, bevor sie sich bekehrt haben. Wir haben gar nicht den Willen oder die Kraft, das Richtige zu tun. Und Paulus macht einen sehr starken Punkt hier in diesen Versen. Er sagt, Jesus ist nicht für uns gestorben, weil wir es wert waren. Oder weil wir so gut waren, oder weil wir es verdient haben. Oder er hat uns nicht gerettet wegen irgendwas, was an uns ist. Nicht, weil wir so gute Menschen waren. Zumindest nicht im Vergleich zu Gott, zu seinem Maßstab für das, was gut ist. Sondern er sagt uns hier, wir waren kraftlos, wir waren unfähig zum Guten. Und im Vers 6 sagt er am Ende, dass wir gottlos waren. Wir sind nicht Christen heute, weil wir ihn so sehr gesucht haben und uns so sehr ausgestreckt haben nach Gott. Nee, es ist umgekehrt, weil er sich nach uns ausgestreckt hat und uns zu sich hingezogen hat. In Vers 8 sagt er, weil er ist für uns gestorben, als wir Sünder waren. In Vers 10, als wir Feinde Gottes waren. Es wird immer stärker hier, die Worte, die er verwendet. Er möchte, dass wir wirklich diesen Punkt begreifen, dass es Gnade ist, dass es unverdiente Gnade ist. Wir haben es nicht verdient, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Aber dass Jesus trotzdem für uns ans Kreuz gegangen ist, das beweist umso mehr, wie groß seine Liebe für uns ist. In Vers 7 heißt es, denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Sehen hier Gottes Liebe im Kontrast zu menschlicher Liebe. Er sagt, kaum wird jemand wagen, für einen Gerechten oder für einen Guten zu sterben. Es ist menschliche Liebe, jemand, der gut zu uns ist, jemanden, den wir verehren. Er sagt, kaum wird jemand für so jemanden sterben wollen. Aber manche Menschen sind bereit zu sterben für Gott. Und wer ist es wirklich wert? Sie sollen unser Leben für ihn niederlegen. Oder manche Menschen sind bereit zu sterben für einen Feldherrn, den sie verehren, oder für ein Idol, oder für ihr Vaterland, oder für die Familie, für den Ehepartner, für die Kinder. Und wenn Menschen das tun, dann verehren wir sie als Helden. Das zeigt schon, dass es nicht das Natürliche ist, das Gewöhnliche, sondern außergewöhnlich. Für wen wärst du bereit zu sterben? Für Gott? Für Jesus? Hoffentlich. Für deine Familie? Wahrscheinlich würden die meisten sagen, ja. Für meine Familie? Für deinen besten Freund? Schau mal den an, der neben dich sitzt, für den, der neben dich sitzt. Wie wäre es für deinen Arbeitskollegen? Jetzt sind wir schon hart an der Grenze. Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und hier hat er menschlich gesprochen, auf der menschlichen Ebene ist das die höchste Liebe. Menschliche Liebe, natürliche Liebe ist bedingt im Normalfall. Wir lieben die, die uns lieben, die nett zu uns sind, von denen wir was bekommen. Wir lieben unsere Freunde. Und der sein Leben hingibt für seinen Freund, Mann, das ist die größte Liebe, die es hier auf dieser Erde gibt. Und jeder Held dieser Welt, der für irgendwas gestorben ist, ist für etwas oder jemanden gestorben, von dem er was profitiert hat oder was empfangen hat oder was, von dem er was gehabt hat. Wenn jemand für Jesus stirbt, wir haben alles von ihm. Wir haben unser Leben von ihm. Jemand, der für seine Familie stirbt, hat Geborgenheit bekommen und Freundschaft. Jemand, der für ein Ideal stirbt, hat zumindest eine Identität bekommen. Der für Freunde sein Leben hinlegt, hat Freundschaft bekommen und Hilfe. Das Sterben für seine Freunde, das ist die höchste Form der menschlichen Liebe. Aber im Gegensatz dazu sehen wir, dass Gottes Liebe noch weit darüber hinausgeht. In Vers 8 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und in Vers 10 heißt es, denn als wir Feinde waren, sind wir versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes. Das ist eine andere Qualität von Liebe. Feindesliebe. Es ist eine einseitige Liebe. Eine bedingungslose Liebe. Das ist Gottes Liebe, Gottes Agape-Liebe. Es ist eine aufopfernde, hingebende Liebe. Ohne Bedingungen. Ohne etwas geleistet zu haben, wäre ich geliebt. Es ist eine unverdiente Liebe. Und wann hat Gott begonnen, dich so zu lieben? Nachdem du dich bekehrt hast? Nachdem du dich bemüht hast, ihm nachzufolgen, ihm Ehre zu machen, dich für ihn interessiert hast? Nein. Er sagt, vor Grundlegung der Welt, als wir noch Sünder waren, als wir ihn abgelehnt haben, hat Gott dich geliebt und ist für dich gestorben und hat für all deine Schuld bezahlt, bevor du sie noch überhaupt begangen hast, als noch alles zukünftig war. Gott hat uns einen Blankoscheck ausgestellt, bevor wir noch geboren waren, bevor wir irgendetwas geleistet haben oder irgendetwas leisten konnten. Schon die Liegestütze für uns gemacht. Donut lag schon auf unserem Tisch, wo wir da gekommen sind. Und obwohl er wusste, dass wir viele Jahre in Rebellion gegen ihn leben würden und in Feindschaft gegen ihn. Und obwohl er unser Unvollkommensein kannte und die ganzen Sünden und die ganzen Fehler in unserem Leben. Trotzdem, er hat uns den Scheck hingehalten. Und er hat uns zu sich gezogen, hat uns den Hunger nach ihm in unser Herz gegeben und uns die Augen geöffnet. Und wenn Gott uns so leidenschaftlich und bedingungslos und unendlich geliebt hat, als wir noch Sünder waren und Feinde Gottes waren, wird er uns nicht jetzt lieben, wo wir ihn angenommen haben und wo wir seine Kinder sind, wo wir ihm nachfolgen wollen? Wenn Gott dich geliebt hat, als du dieses dreckige, ungehorsame, sittenlose, anstandslose, diese anstandslose Göre warst, die in der Gosse gelebt hat, wird er dich nicht viel mehr lieben jetzt, wo du seine Braut bist, gekleidet in Weiß, reingewaschen im Blut von Jesus? Das ist so ungefähr der Vergleich, den der Paulus hier zieht. Wenn Gott dich so sehr geliebt hat und für dich gestorben ist, bevor du dich bekehrt hast, als du ein Sünder warst, als du ein Feind Gottes warst, wird er dich nicht jetzt viel mehr lieben, als wo du sein Kind bist, wo du versuchst, ihm nachzufolgen, wo du die Braut Christi bist. Und manchmal sind wir so frustriert mit uns selbst. Ich zumindest. Mit unserer Schwachheit. Mit unserer Willensschwäche. Dann, wenn wir immer wieder in dieselbe Sünde reinfallen und wenn wir wieder mal versagt haben, wieder mal missgebaut haben, sind so frustriert mit uns, dass wir uns von der Liebe Gottes entfremdet fühlen. Und wir denken, Mann, wie kann er mich überhaupt lieben oder wie kann er mich noch mögen nach all dem, all meiner Unvollkommenheit. Und Paulus erinnert uns daran, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass uns bedingungslos geliebt hat, sodass er für uns gestorben ist, für all deine und meine Schuld, bevor ich überhaupt noch Christ geworden bin. Bevor es mir Leid getan hat. Bevor ich frustriert war oder mich geschämt habe wegen dieser Dinge. Und wie viel mehr jetzt? Wie viel mehr jetzt gilt dir seine Liebe? Gott liebt dich leidenschaftlich. Und nicht nur das, sondern Gott mag dich. Und er nimmt uns an und er will uns heilen und er will uns stärken.
Und du kannst nicht zu weit gehen. Du kannst nicht aus seiner Gnade fallen. Weil es gibt keine Sünde, die Jesus nicht schon im Vorhinein bezahlt hat. Wann ist er für dich gestorben? 2000 Jahren. Wie viele Sünden hast du schon getan vor 2000 Jahren? Keine, wir waren noch gar nicht auf der Welt. Jesus hat schon den Blankoscheck ausgestellt. Und er wartet mit offenen Armen, dass wir zu ihm kommen und dass wir bekennen, dass wir uns ihm anvertrauen und dass wir die Gemeinschaft mit ihm feiern. Und das wollen wir gleich tun im Abendmahl. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, das zu tun. Ich habe gestern in Jesaja gelesen, in Jesaja 49. Vers 14, da heißt es, Zion sagt, verlassen hat mich der Herr hat mich vergessen. Dann antwortet der Herr, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Und er sagt, sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Am Kreuz hat Jesus dich in seine Hände eingezeichnet. Und er wird dich niemals verlassen. Er wird dich niemals vergessen. Er wird niemals aufhören, dich zu lieben. Vers 9, vielmehr nun, da wir durch sein Blut gerechtfertigt sind. Und seht, wie das heißt sind. Es ist wieder eine vollbrachte Sache. Wir sind gerechtfertigt in Jesus. Wir stehen in unserer Position vor Gott, bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Perfekt und heilig. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Das ist die sechste Segnung, die wir hier sehen. Unsere Rechtfertigung in Jesus Christus rettet uns von Gottes Zorn. Und zwar beständig. In alle Ewigkeit. Wir werden nie Gottes Zorn erfahren müssen in unserem Leben. Über unsere Schuld. 1. Johannesbrief 4 heißt es, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Vers 10 geht weiter, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, und seht wieder, es ist Vergangenheit, als wir Feinde waren, wurden wir versöhnt mit Gott durch den Tod seines Sohnes. Wir sind versöhnt. Versöhnt heißt, dass die Beziehung mit Gott wiederhergestellt ist, dass die Beziehung mit Gott intakt ist. Wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Viel mehr, wieder diesen Kontrast. Viel mehr durch sein Leben oder in der Kraft seines Lebens. Römer 8, Vers 34, wer ist es, der verdamme? Jesus Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Jesus lebt und er tritt für uns ein, er ist unser Fürsprecher und er will sein Leben durch uns leben, sein Auferstehungsleben, in Liebe und in Kraft und in Heiligkeit. Und das ist der gegenwärtige Aspekt unsere Erlösung, das, was er in unserem Leben jetzt und hier vollbringen will. Das Argument ist hier, wenn Jesu Tod uns Versöhnung gebracht hat, wie viel mehr wird er durch sein Leben für uns tun? Vers 11, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Nochmal, das ist die siebte Segnung, wir sind versöhnt mit Gott. Beziehung mit ihm ist wiederhergestellt. Wir rühmen uns in Gott, wir freuen uns in Gott, weil alles sein Werk ist. Es ist nicht von uns abhängig, sondern nur von dem, was Jesus für uns getan hat. Und wir dürfen es annehmen und die Beziehung mit ihm genießen. Jesus lebt. Und sein Erlösungswerk für uns ist nicht nur für die Ewigkeit, sondern es ist für unser Leben hier und jetzt. Und so lasst uns mit Zuversicht und mit Glauben in die Gegenwart Gottes kommen, wenn wir jetzt Abendmahl feiern und uns erinnern an das, was er für uns getan hat. Und lasst uns das auskosten und in Anspruch nehmen, was Jesus für uns erkauft hat. Dass wir unser Gewissen reinwaschen lassen, dass wir uns stärken lassen. dass wir unsere Hingabe an ihm, der da ist, erneuern und Beziehung mit ihm pflegen. Johannes sagt uns im ersten Johannesbrief, dass wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir wollen einfach reagieren auf seine Liebe, die er uns vor Augen malt und im Abendmahl bildlich vor Augen hält. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Möge seine Liebe für uns, die wir am Kreuz demonstriert sehen, unsere Liebe für ihn und füreinander anfachen. Wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Und ich möchte ein besonderes Lied spielen von der CD. Das ist eigentlich eine CD von Christus Heimatgemeinde, von dem Anbetungsteam dort. Und da ist ein Lied drauf, was mich sehr berührt hat. Lied über die Liebe Gottes. Gerald wird Abendmahl austeilen. Manfred, hilfst du ihm? Vielleicht einer das Brot auf der einen Seite anfangen, der andere mit dem Wein auf der anderen Seite. Äußerste Kreis ist Traubensaft, innen drin ist Wein für die, die Präferenzen haben. Wir wollen uns eine Zeit nehmen, wo wir an Jesus denken und wo wir wirklich Gemeinschaft mit ihm pflegen, der hier ist. Einfach ihr für euch in eurem Herzen, so ein Stillsein vor Gott, mit ihm reden, ihm Dinge hinlegen und stärken von ihm. Und dann wollen wir gemeinsam Abendmahl feiern.
How wide is your love that you would stretch your arms and go around the world? And why for me would a Savior's cry be heard? I don't know why you went. I don't know why you love me so. Those were my nails, that was my crown, that pierced your hands and your brow. Those were my thorns, those were my scorns, those were my tears that fell down. Just as you said it would be, you did it all for me. And after you counted the cost, you took my shame, my blame on my.
Fell down.
took my shame, my blame. After you counted the cost, you took my shame, my blame. On my cross,
wir wollen dir für deine Liebe danken heute Morgen. Wir danken dir, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist, obwohl du uns gekannt hast. Oder gerade deswegen, Herr. Wegen unserer Unvollkommenheit. Herr, ich danke dir, dass du uns bewiesen hast, wie sehr du uns lieb hast. Und Herr, diese Wahrheit in diesem Lied, dass es eigentlich meine Nägel waren und meine Dornenkrone, die dich durchbohrt haben. Und dass es meine Schande war, meine Schuld, Herr, die du getragen hast am Kreuz. Und Herr, wir kommen heute Morgen als Sünder vor dich und wir bekennen dir das. Dass wir nicht so gelebt haben, wie wir hätten leben sollen. Und dass wir nicht dort sind, wo wir sein sollten in unserem Leben als Christen, in unserer Beziehung mit dir, Herr. Wir bekennen dir das. Aber gleichzeitig dürfen wir wissen, dass du bezahlt hast dafür. Und dass es noch für heute gilt, für jetzt. Und Herr, wir danken dir, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen. Für diese konkreten Dinge, Herr, wo wir versagt haben. Ich bitte dich jetzt, dass du uns das lebendig machst und uns frei machst und unser Gewissen reinwäscht und uns stärkst, wenn wir Abendmahl feiern und an dich denken, Herr, dass es real ist, Herr, dass wir aus deiner Gnade leben und aus deiner Kraft. Deinen Heiligen Geist. Dich, der in uns lebt und durch uns lebt. Herr, wir wollen dir Raum geben in unserem Leben heute Morgen. Dass du wirken kannst, Herr, dass dein Leben unser Leben bestimmt und nicht unser altes, unser sündiger Mensch. Danke, dass du dich hast brechen lassen für uns. Und dass du dein Blut vergossen hast, dein Leben geben hast für uns. Wir glauben daran, wie es in Jesaja heißt, dass wir durch deine Striemen geheilt sind. Durch dein Werk am Kreuz, dass wir Vergebung haben. Und dass unsere Schuld weggetan ist und dass wir rein sein dürfen vor dir. Nicht aus uns selbst, sondern durch das, was du für uns getan hast, Jesus. Und das wollen wir feiern, wenn wir jetzt Abendmahl feiern. Wollen uns dir zurückgeben und dich anbeten, Herr. In Jesu Namen. Amen. Lass uns gemeinsam Abendmahl feiern. Jesus liebt uns und der auferstandene Herr ist heute hier bei uns. Markus wird noch so 2-3 Lieder spielen, je nachdem, und wollen heute Gelegenheit geben, wenn jemand Gebet braucht.
Jesus ist hier. Und Jesus ist hier, will uns dienen, will uns helfen. Wir dürfen zu ihm kommen mit diesen Dingen. Wir wollen das heute anbieten. Wir werden ein paar Frauen, ein paar Männer hier vorne haben. Und wenn jemand Gebet braucht von euch, dann traut euch, kommt nach vorne und lasst konkret für euch beten. Jesus ist hier und wir wollen das ausnutzen. Unser Leben, unser Anliegen vor ihm bringen. Also wirklich, wenn es Dinge gibt in eurem Leben, wo ihr sagt, Mann, ich brauche wirklich Gebet dafür. Jesus ist hier, um uns zu stärken. Wir wollen das anbieten heute Morgen.